Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell, wie immer mit Veronika Born-Mehner, linke Publizistin. Hallo.
Hallo.
Und andererseits dem FPÖ-Politiker und Sprecher Leo Lugner. Hallo.
Hallo.
Und wir haben diese Woche ziemlich viele kontroversielle Themen. Teilweise werdet ihr euch einig sein gegen die Regierung, könnte ich mir vorstellen, in Sachen Budget. Ganz anders schaut die Situation aus, wenn wir dann über die deutsche Politik und die AfD zu sprechen kommen. Aber starten wir als Erste mit dem, was für uns jetzt hier sehr relevant ist. Ich fange mit dir an, Veronika. Du bist ja auch SPÖ-nahe und eigentlich ein Fan von Andreas Babler, glaube ich, oder zumindest teilweise. Es kommt ja nächste Woche jetzt, wird das Budget präsentiert werden, das Doppelbudget. Man weiß schon einiges, zum Beispiel, dass sämtliche Transferleistungen, also diese ganzen Sozialleistungen wie Familienbeihilfe, Pflegegeld und Co., künftig nicht mehr valorisiert werden. Das war ja etwas, das eigentlich nur 1,5 Jahre gegolten hat. Ist das ein Problem deiner Meinung nach?
Das ist ein massives Problem und gleich aus mehreren Gründen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil mich das tatsächlich extrem verärgert und betroffen macht, weil man dazu sagen muss, wo wird jetzt überall gekürzt und wo wird nicht gekürzt. Und das ist der wesentliche Punkt, wie ich finde. Es sind aber sinnvolle Sachen in dem Paket, das der Martha Bauer vorgestellt hat, zum Beispiel, dass Privatstiftungen...
Das ist der Finanzminister.
Genau, mhm. Dass zum Beispiel Einlagen in Privatstiftungen, wenn also beispielsweise der René Benko wieder ein bisschen was auf die Seite schaufelt, dass das dann mit 3% besteuert wird, das finde ich gut. Es wird eine Steuerlücke bei der Grunderwerbsteuer geschlossen, wenn zum Beispiel Unternehmen Grund und Boden kaufen, auch das finde ich sinnvoll. Wo es bei mir aufhört, ist bei den Sozialleistungen und das aus dem folgenden Grund... dass die Valorisierung der Sozialleistungen eigentlich der einzige wirklich große Wurf war, den die Grünen in der letzten Regierung zusammengebracht haben. Und ansonsten ist, wenn es um Soziales geht, in den letzten 5 Jahren leider nicht wirklich viel Gutes passiert. Und das ist angesichts der enormen Teuerungen, die wir haben und angesichts der Inflation, der Energiepreise, der Mieterhöhungen, sehr, sehr schlecht für die Bevölkerung. Und wir alle spüren die Teuerung. Wir alle merken es, wenn wir einkaufen gehen. Man zahlt gefühlt das Doppelte. Es ist teilweise absurd, man kauft 5 Sachen und man hat 100 Euro im Einkaufswagen. Man will einen gemischten Salat machen und muss über 10 Euro ausgeben. Und das ist natürlich insbesondere für Familien und für Frauen besonders von Nachteil. Und jetzt komme ich zu den Sozialleistungen, die da eben nicht inflationsangepasst werden und damit indirekt quasi sehr wohl gekürzt werden. Das ist die Familienbeihilfe, das sind aber eben auch so Sachen wie Pflegegeld. Und das finde ich deswegen extrem problematisch, weil die Gruppe der am meisten Armutsbetroffenen in Österreich sind Pensionistinnen mit kleinem i. Die werden ja eh schon durch die Krankenkasse zur Kasse gebeten. Da muss man dazu sagen, das hat die FPÖ mit der ÖVP verhandelt, als die noch ihre ersten Regierungsverhandlungen hatten. Da musste jetzt quasi die Regierung die Suppe auslöffeln und da musste die SPÖ quasi mitgehen, weil das wurde schon nach Brüssel geschickt. Aber das ist einmal die Belastung, die Pensionistinnen ohnehin schon haben. Wenn dann aber zusätzlich noch zum Beispiel die Rezeptgebühr angehoben wird oder Krankentransporte, und das betrifft halt vor allem alte Menschen, die am Land leben, erhöht werden.
Und dann durchaus auch in der Stadt, wenn sie alleine sind.
Ja klar, und dann jetzt zum Beispiel eben auch noch die Pflegegelder bzw. die Familienleistungen gekürzt werden, dann trifft das genau die, die es am meisten brauchen. Kinder und ältere Leute und Frauen. Also Frauen, ältere Frauen, Kinder. Und das sind halt exakt genau die, wo ich finde, da spart man zu allerletzt. Man muss dazu sagen, in Österreich sind 20% der Kinder entweder an der Armutsgrenze oder gefährdet, unter die Armutsgrenze zu rutschen. Und man muss dazu sagen...
Jetzt müssen wir aber langsam den Leologen auch was sagen lassen.
Nur ganz kurz noch abschließend, dass es Berechnungen gibt, dass diese Nicht-Inflationsanpassung durchschnittliche Familien im Jahr ungefähr 500 Euro kostet. Also das ist auch nicht nichts. Das wollte ich auch noch kurz dazu sagen.
Wie siehst du das? Weil der eine Punkt ist natürlich schon korrekt, dass natürlich ein Teil der Maßnahmen von... blau-schwarz nach Brüssel geschickt wurde, also diese höheren
Von einer Regierung,
Beiträge.
Die so nie zustande gekommen ist und sich jetzt hier auf
aber
die FPÖ auszureden, ist tatsächlich lächerlich. Vor allem das wirklich Tragische an der gesamten Geschichte ist, dass das jetzt auch Leistungsträger trifft. Leute, die einen ganz wichtigen Standbein in unserer Gesellschaft darstellen. Ja, das trifft nicht alle. Und ich glaube, man hätte, wenn man Sozialkürzungen macht, sollte man bei Sozialkürzungen bei Menschen, die Langzeit, sich in der langzeitsozialen Hängematte aufhalten, dass man dort anfängt zu kürzen. Und da gäbe es Möglichkeiten, auch so jetzt mal zum Beispiel nicht österreichischen Staatsbürgern, dass man dort bei Sozialleistungen ansetzt. Aber das, was jetzt hier passiert, ist, dass natürlich die alleinerziehende Mutter, die auch arbeiten geht, betroffen ist. Es ist die Familie, die ein normales mittelständisches Einkommen hat, wo sich es gerade ausgeht, die sind betroffen. Und das ist das, was wir halt, wo wir immer davor warnen, gerade die, die sehr viel für diesen Staat leisten, die hier, sage ich jetzt mal, einen Grundpfeiler des Staates darstellen, bei denen anfangen zu sparen bzw. Kürzungen umzusetzen, ist ein Riesenfehler.
Das Aussetzen der Valorisierung ist
in dem Fall so, wie es jetzt hier gemacht ist, definitiv ein Fehler. Ja.
Vor allem, da fallen ja mehrere Sachen dazu. Es ist ja einmal der Steuerabsatzbetrag, also einmal diese 68 Euro, die ich absetzen kann, wo ich weniger Steuern zahle. Und das andere ist die Familienbeihilfe selbst. Und wenn dann aber eben noch so Sachen dazukommen wie Rezeptgebühr, Krankentransporte und so weiter, dann hat das wirklich
das für die Bevölkerung. Das müssen wir nur kurz erklären, das sind die Sparmaßnahmen, die von der österreichischen Gesundheitskasse zusätzlich quasi
die auch kommen. Und jetzt dann das gesamte Gebat mit dieser unappetitlichen Optik, die diese Bundesregierung abgibt, dass man sich einmal aufgebläht hat, die größte Regierung, die es je gab, so viele Staatssekretäre, vor allem teilweise sinnlos Staatssekretäre wie den Herrn Schellhorn, sowas gab es noch nie, dann alle neue dicke Autos bestellt, nicht mit den Fahrzeugen der Vorgänger weiterfahren, dann jetzt auch Andreas Babler, der offensichtlich hier die Unwahrheit sagt, wenn es um die Leasingkosten von seinem Dienstwagen geht. Ich finde das, und da muss man schon sagen, ich finde das durchaus in Ordnung, dass ein Politiker auch ein Dienstauto hat. Ja, selbstverständlich, aber das muss nicht immer sofort ein neues sein, und wenn man es hat, sollte man dann auch nicht mit den Zahlen schummeln. Und ich finde, dass eine Ministerin, die zwei Dienstautos hat, dafür eine andere Ministerin, die keins hat, und da wird bei Sixt um ein paar tausend Euro eins im Monat angemietet. Also das hat eigentlich offen dargelegt, wie daneben diese Bundesregierung eigentlich ist. Selbst schöpfen sie aus dem Vollen, begeben sich auf den Futterdruck, und da ist das Beste nicht gut genug. Siehe Schellhorn und sein teurer A8. Und auf der anderen Seite möchte man bei den Leistungsträgern der Gesellschaft dann sparen. Also so kann das nicht funktionieren. Diese Bundesregierung hat fertig in Wahrheit.
Aber da reden wir jetzt über Peanuts. Also da geht es um ein paar Millionen.
Optik. Ich habe gesagt, oder das war die Optik. Es war die Optik. Es war die Optik.
Weil es ist sehr viel auch Symbolik mitunter.
Genau.
Und damit ich etwas zustimmen kann als Bevölkerung, brauche ich halt auch den Eindruck,
die ich kennen muss. Genau,
genau,
ich muss mich damit identifizieren können. Deswegen verstehe ich auch, dass das emotional sehr betroffen macht. Mir ist es aber schon noch wichtig, noch einmal dazu zu sagen, mit der Familienbeihilfe zum Beispiel können rund 400 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden. 400 Millionen Euro hört sich jetzt mal viel an. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass wir keine Erbschaftssteuern haben, keine Vermögenssteuern haben, dass wir keine Bankenabgabe haben, die wir tatsächlich spüren.
Ein paar hundert Millionen.
Dass wir die Energieanbieter nicht zur Kasse bitten.
Das Letzteres ist ein Thema.
Da entgeht uns so unfassbar viel Geld, dass es überhaupt nicht nachvollziehbar ist.
Natürlich Bankenabgabe, die da jetzt gemacht
wird. Also die Erste Bank zum Beispiel hat jetzt erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, sie geht shoppen in Polen um 6,8 Milliarden Euro. Das heißt, da geht es um Milliardenbeträge, die Gewinne erzeugt wurden in den letzten Jahren. Und wenn die einen Milliardengewinne machen und keine spürbaren Senkungen, Kürzungen oder Einsparungsmaßnahmen vornehmen müssen, währenddem die Alleinerzieherin, die am Land sitzt, um 200 Euro im Monat umfällt, dann stimmt irgendwas ganz gewaltig.
Und dann noch einige hundert Millionen für die Ukraine, einige Millionen für Syrien, für ein Terrorregime. Auch das, die Frau Meindl-Reisinger, die Frau tolle Außenministerin, fahrt mit dem Geldkoffer durch die Welt und teilt Geld aus, obwohl wir das Geld bei unseren Leuten dringend notwendig hätten. Auch das geht in so einer solchen Situation, in der wir sind, nicht. Hätten wir eine andere Situation, kann man natürlich über gezielte Entwicklungshilfe reden, ja, aber bitte nicht an irgendwelche Islamisten wie in Syrien, die dort die Kopten abschlachten. Ich meine, das ist völlig daneben, was hier passiert. Und das wird einfach, da wird ohne mit der Wimper zu zucken, wird denen auch Geld überwiesen. Das kann man eigentlich gar nicht glauben. Radikalen Islamisten.
Da muss ich jetzt überhaupt keine rassistischen Klischees bedienen, sondern da geht es mal grundsätzlich einfach darum, dass jeder normal arbeitende Mensch sich fragt, wie kann das eigentlich sein? Die Krise wurde verursacht über die COFAG zu einem großen Teil, weil über die COFAG Milliarden...
Das waren die Corona-Förderungen.
Genau, die Corona-Förderungen, die sehr undurchsichtig, sehr intransparent über eine GmbH und nicht über das Finanzministerium, das alleine schon fraglich, verteilt worden sind, wo es dann am Ende, glaube ich, irgendwie 8 Milliarden waren. Jetzt wissen wir, wir müssen mehr als 6 Milliarden pro Jahr einsparen und wir müssen wirklich sparen. Also das kann man nicht wegreden. Ich kann mich jetzt also auch leider nicht hier hinsetzen und sagen, naja, wir müssen ja eh nicht sparen. Also es gibt tatsächlich Einsparungsbedarf, ja. Nur es kann doch bitte nicht sein, dass diejenigen, die in der Corona-Zeit und jetzt in den Jahren danach mit Förderungen, Unternehmensförderungen, Corona-Hilfen und so weiter mit Geld zugeschüttet worden sind, dass die jetzt nicht zur Kasse gebeten werden und dass diejenigen, die während Corona schon massive finanzielle Einbußen hatten, und das sind halt vor allem Frauen gewesen, weil die vor allem systemrelevant beschäftigt waren und die wiederum diejenigen waren, die die Krise am stärksten getroffen hat, dass ausgerechnet die, die die letzten Jahre am stärksten belastet worden sind und die das Land in der Krise am Laufen gehalten haben, dass ausgerechnet die jetzt zur Kasse gebeten werden und die, denen Milliarden nachgeschossen worden sind. Es wird ja zum Beispiel die Köst, ist ja auch, die wird ja jetzt nicht gesenkt oder irgendwas, sondern die wurde sogar noch mal reduziert. Das heißt, es ist doch überhaupt nicht mehr nachvollziehbar für jeden normal arbeitenden Menschen. Warum wird bei den Unternehmen und bei den Großen, warum wird bei denen nie gespart und warum immer in der Mitte der Bevölkerung? Und bei den Kindern kotzt es mich halt als Mutter, muss ich sagen, besonders an. Und das sind halt die Kleinsten in unserer Gesellschaft. Und wie man bei den Kleinsten sparen kann, verstehe ich am wenigsten.
Leo Lugner, dieser Punkt mit den Dienstwegen, wo viele Leute aussteigen und tatsächlich sagen, na, wieso brauchst du einen Audi A8, ein Audi A6 wird es ja wohl machen. Das wäre günstiger gewesen, egal. Ist auch etwas, was die Leute sicher echauffieren wird, aber diese Sache mit den Banken oder Energiekonzerne, also zwei Profiteure der letzten Jahre und der Krisen, nicht stärker zur Kasse gebeten werden, ist das ein Fehler?
Ja, ist definitiv ein Fehler. Man muss hier differenzieren zwischen Unternehmen. Es gibt viele Konzerne, die in Österreich tolle Arbeitsplätze schaffen und wo es sich gerade ausgeht,
dass sie noch
aber natürlich, das hast du völlig richtig gesagt, da gehe ich mit euch d'accord, da hätte man stärker ansetzen müssen und man muss jetzt auch einmal endlich Lösungen finden, wie man, wie man damit zurechtkommt, dass der stationäre Handel in Österreich immer mehr vom Onlinehandel verdrängt wird, wo in Österreich keine Mehrwertsteuer bezahlt wird, wo keine Arbeitsplätze bis auf irgendwelche Mindestlöhner, die mit dem Backelwagen fahren, geschaffen werden. Auch darüber,
die werden nicht einmal angestellt.
Die werden nicht einmal teilweise selbstständig, ganz tragisch. Das heißt, da muss man mal anfangen, dass man hier ansetzt und da wäre es längst notwendig gewesen, dass man auch einmal ein bisschen härter auf Brüssel zugeht. Natürlich sind das teilweise Dinge, die von der EU ausgehen, aber da würde ich mir von einer ordentlichen österreichischen Bundesregierung erwarten, dass man hier Lösungen sucht und dass man da auch, sage ich jetzt einmal, ganz klar, wir haben ein Einstimmigkeitsprinzip in Europa, denen die Rute ins Fenster stellt und sagt, wenn ihr da keine Lösung findet, dann stimmen wir bei anderen Dingen nicht mit. Und das passiert nicht. Da ist man nach Brüssel.
Ich würde gerne beim Thema bleiben, was mir wirklich wichtig ist, jetzt noch einmal zu dem Sparen. Meine Hoffnung ist wirklich, die überlegen sich das noch einmal, weil das eine ist ja, es ist extrem ungerecht, weil die einen, wo man sich Milliarden holen kann, werden nicht besteuert und den Kindern und den Müttern nimmt man die 400 Millionen weg. Das ist einmal das eine. Das andere ist, strategisch ist das meiner Meinung nach das Allerdümmste, was jetzt unter einer SPÖ-Regierung auch passieren kann, weil das ist aktive Wahlhilfe für die FPÖ. Weil viele Leute haben die SPÖ gewählt, berechtigterweise, in dem Glauben und in der Annahme, dass die den sozialen Ausgleich schaffen und dass sie gerade bei Kinderarmut was machen und dass sie gerade auf die Familien schauen. Ich meine, Andreas Babler hat im Wahlkampf wirklich einen großen Schwerpunkt auf Kinderarmut gesetzt. Und dann jetzt gerade bei den Kindern zu sparen, ist vollkommen absurd. Also es ist auch strategisch, wie ich meine, unfassbar dumm, das mitzutragen. Und ich finde schon, ja, wir freuen uns alle, dass es keine FPÖ-Regierung geworden ist. Ich als allererste.
Also alle hier haben, glaube ich, wollte gerade sagen.
Ich bin sehr traurig.
Aber jetzt bin ich ja bei meinem
würden wir regieren, ist eh klar.
Aber ich finde schon, dass man auch als Partei in einer Regierung das eigene Parteiprofil nicht komplett aufgeben darf und sich nicht zur Gänze opfern darf. Und da muss ich mir als Sozialdemokratie schon überlegen, wo sind meine roten Linien und wo fange ich an zum Streiten, wo fange ich an zu kämpfen, wo protestiere ich und was trage ich mit. Und ich finde, wenn es um Kinder geht, wenn es um Alte geht, wenn es um Frauen geht, dann ist die SPÖ ganz, ganz schlecht beraten, da nicht mal mit der Wimper zu zucken. Also ich muss gestehen, ich bin einigermaßen schockiert, dass zwar von Volkshilfe, Caritas und Co. natürlich berechtigterweise jetzt schon massive Einwände kommen und dass von der SPÖ bis jetzt noch gar nichts dazu gekommen ist.
Da möchte ich vielleicht noch einhaken und noch einmal erinnern, das ist der Grund, warum Herbert Kickl nicht Kanzler geworden ist, weil er sich von der ÖVP, auch ein Mitgrund, aber es waren sehr viele inhaltliche Differenzen genauso, weil er gesagt hat, für einen guten Job, für ein schönes Dienstauto, für für eine Versorgung meiner Freunde gebe ich mich nicht billig her, aber die SPÖ ist natürlich schon parat gestanden und hat das getan. Aber es ging genauso auch um soziale Punkte, selbstverständlich. Ja? Auch da waren wir uns mit der ÖVP nicht eins.
Ich denke mir jedenfalls, selbst wenn diese Regierung jetzt noch ein paar Jahre hält und die SPÖ das alles mitträgt, wer soll die SPÖ danach noch wählen, wenn sie sowas wirklich einfach so mittragen? Also ich warne davor und ich hoffe wirklich, dass man da noch zur Besinnung kommt, weil jetzt abgesehen davon, dass es einfach unerträglich ungerecht ist und ich mir sicher bin, dass es sehr, sehr viele Leute berechtigterweise extrem wütend macht, glaube ich, ist es strategisch das Dümmste, was man machen kann als SPÖ.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir gleich weiter, ob das auch der ÖVP schadet oder ob das für die ÖVP quasi weniger gefährlich ist, als Veronika Born-Mehner glaubt, dass es für die SPÖ ist. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner. Hallo noch einmal an euch beide. Und wir haben ja schon über das Budget geredet und Veronika Born-Mehner war der Meinung, dass, dass der SPÖ und ihre Glaubwürdigkeit als, ich glaube, soziale Partei oder Partei des sozialen Ausgleichs sehr schaden könnte. Wie ist das mit der ÖVP? Ist es da wurscht, wenn man sagt, sie haben die Erbschaftssteuern und die Millionärsteuern und ich weiß nicht was verhindert und das ist in ihrer Wählerschicht wichtiger?
Ich glaube auch, dass die Masse der ÖVP-Wähler durchaus eine soziale Politik wollen. Es war einmal eine christsoziale Partei, das darf man nicht vergessen. Und ja, da sind genauso Familienpolitik ein wichtiger Aspekt. Die ÖVP ist eine Partei des Mittelstandes in Wahrheit. Und wir haben jetzt eben gerade bei der Wien-Wahl gesehen, wie der Wähler über deren Politik im Moment denkt. Die sind massiv abgestraft worden, haben sich fast haben sich mehr als halbiert. Und also ich sage jetzt einmal, das droht natürlich der ÖVP auch auf Bundesebene. Die ÖVP ist überhaupt eine Partei, die einen enorm breiten Spagat machen muss. Natürlich mit bekannten, guten Kontakten zu Banken wie zu Raiffeisen etc., zu Konzernen, aber natürlich auch eine Partei, die Partei der Beamten, Partei der Senioren, Partei der Bauern, die absolute kleine Unternehmer sind, die um Überleben raufen. Und es sind ja auch in den letzten Jahren sehr viele von, sage ich jetzt einmal, den ÖVP-Stammwählern zu der FPÖ gekommen, gerade unter der Bauernschaft.
Das war jetzt weniger wegen der Sozialpolitik.
Natürlich, bei den Bauern ist Sozialpolitik auch wichtig. Das ist ein klassischer Mittelstand und wir haben jetzt eine ganz starke, aktive, freiheitliche Bauernschaft, die wir vor 5 Jahren so noch nicht hatten.
Mhm. Veronika Born-Mehner, auch an dich die Frage, ist das, glaubst du, etwas, das für die ÖVP besser durchstehbar ist als für die SPÖ? Drücken wir es jetzt einmal so aus.
Ich glaube, die Glaubwürdigkeit der ÖVP als Familienpartei hat unter Sebastian Kurz schon sehr stark gelitten. Die ÖVP hat ja in den letzten Jahren schon noch eine Weiterentwicklung durchgemacht, würde ich sagen. Also auch der Umgang mit der Kirche und ihren Institutionen von Seiten der ÖVP war ja in den letzten Jahren schon äußerst despektierlich. Also da gab es ja auch diese Insider-Infos, wonach Sebastian Kurz gesagt hat, man soll die Kirche unter Druck setzen mit der Kirchensteuer, damit sie kuschen und alle sozialen Kürzungen einfach hinnehmen. Die sozialen Träger und Organisationen haben jetzt auch nicht mehr das wärmste Verhältnis zur ÖVP. Auch der ÖRAB, der eher christlich geprägt ist, hat jetzt nicht mehr das große Standing. Dem Bauernbund geht es inzwischen, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Der hat sich im Vergleich zur Industrie jetzt wieder ein bisschen erholen können. Aber die letzten Jahre war die ÖVP vor allem dominiert durch die Industriellen Vereinigung und die Raiffeisenbank. Und das sieht man natürlich in der Politik. Und da kommen dann natürlich die Familien ordentlich zu kurz. Und wie gesagt, man könnte sich bei den Banken, ohne dass es ihnen wehtut, sondern nur indem man ihre Gewinne der letzten Jahre marginal besteuert, Milliarden holen. Und man könnte sich die 400 Euro bei der Familienbeihilfe und bei den anderen Sozialleistungen locker sparen. Das heißt, es ist halt auch sachlich überhaupt nicht mehr argumentiert. Ich habe das Gefühl, da spüren sich einfach ein paar Leute überhaupt nicht mehr. Und Aussagen vom Stocker heute, wo er damit konfrontiert worden ist, wo er dann so achselzuckend sagt, so, naja, die Valorisierung, die hat es ja jetzt eh nicht lang gegeben und was regt man sich überhaupt auf, weil früher gab es das gar nicht, muss man sagen, als normaler Mensch greift man sich an den Kopf und denkt sich, ja eh, aber vor ein paar Jahren habe ich auch im Supermarkt, wenn ich einkaufen gegangen bin, nicht auf einmal 50-60% mehr gezahlt, teilweise für manche Produkte. Ja. Also die Preissteigerungen haben wir ja jetzt und nicht vor 10 Jahren. Und deswegen ist dieses Argument auch total Banane, wie ich finde, höflich formuliert. Und dann dieses Versprechen, naja, das ist ja nur temporär und 2029 wird es dann eh wieder inflationsangepasst. Ich meine, in Zeiten, in denen wir leben, wo es an allen Ecken und Enden kriselt mit einem US-Präsidenten
kann
wie Donald
sagen,
Trump.
Was 2029 sein wird.
Ganz
da,
genau.
Was Herrn Stocker da überhaupt noch gibt in der österreichischen Innenpolitik.
Das bezweifle ich zum einen und zum anderen. Was haben wir möglich 2029 wieder für eine Krise? Und das Problem ist, die Leute sind echt am Limit und die Leute sind echt angefressen. Und ich habe das Gefühl, die spüren sich alle nicht mehr. Und mir sind Dienstautos normalerweise wurscht, aber was mich zum Beispiel beim Schellhorn heute auch extrem gestört hat, er wird auf sein Audi angesprochen und dann weint er sich darüber aus, dass er im Zug angepöbelt worden ist wegen seinem Dienstauto und sagt, er fühlt sich erinnert an die Zeit vor 80 Jahren. Und das, wie kann man sowas am 8. Mai sagen?
Also noch so 80 Jahre danach.
Ja, ganz genau.
Völlig irre.
Er hat unfassbar. Am 8. Mai sowas zu sagen.
Unfassbar, das habe ich jetzt auch gerade gesagt.
Hat er gesagt. Und das erinnert mich halt schon irgendwie an Straches Sage mit Wir sind die neuen Juden. Und sowas irgendwie am 8. Mai zu sagen, weil man angepöbelt wird wegen einem Dienstauto, da merkt man einfach, das sind Leute, die überhaupt kein Gespür mehr haben und keine Relationen mehr.
Plus, du hast einfach, das ist ein altes Problem, eine mangelnde historische Bildung. Das muss man jetzt einmal
auch sagen. Das ist wirklich unfassbar. Also muss ich sagen, das ist völlig daneben. Aber das ist bei Sepp Schellhorn, den ich für einen guten Koch und Gastronomen halte, muss ich sagen, als Politiker völlig untalentiert und unqualifiziert.
Halt Aussagen,
nein, und Aussagen und Handlungen. Bitte, der Mann ist der erste nicht amtsführende Staatssekretär. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben ein Amt geschaffen, wo er nichts tun kann, wo er aber volle Länge kassiert, weil der nicht amtsführende Stadtrat in Wien, also der Stadtrat ohne Aufgabenbereich, verdient wenigstens nur 10.000 Euro. Der Herr Schellhorn verdient, glaube ich, 18.000 Euro für das, dass er nichts zu tun hat. Mit Dienstauto, mit Kabinett. Das muss man sich mal vorstellen. Der ist ja nicht alleine, sondern der hat einen ganzen Mitarbeiterstab. Und? Der Typ produziert Kosten, dass er dann auf TikTok lustige Kochvideos dreht. Ich meine, die Kochvideos sind leiwand, aber das soll er machen als Koch und als Gastronom und nicht als Staatssekretär. Das ist völlig deplatziert. Und dann solche, sage jetzt mal geschichtlich tatsächlich problematischen Aussagen. Als Politiker muss man sich's gefallen lassen. Ich bin ohne Dienstwagen logischerweise unterwegs. Ich fahre auch öffentlich, ich fahre mit dem Zug, ich fahre mit der U-Bahn. Es kommt
so wie alle normalen Menschen,
es kommt natürlich hin und wieder mal vor, dass irgendwo einer auch mich irgendwie schimpft. Ja, da muss man drüber stehen. Wenn irgendeiner rumpöbelt, das muss ich aushalten. Ich habe den Weg in die Politik gewählt, den Weg in die Öffentlichkeit gewählt und ich halte es natürlich aus, wenn irgendwo mal mich einer auch schimpft. Das muss auch nicht jeder meiner Meinung sein. Das macht ja die Demokratie aus, Gott sei Dank, dass wir es erlaubt ist, in Österreich noch verschiedene Meinungen zu haben.
Ein besonderer Fan von mir, der, glaube ich, eher euch nahe steht, hat mich schon zum zweiten Mal in der Stadt aufgelauert, um mir zu erklären, das Fegefeuer wird mich holen.
Dann sagen Sie ihm einen schönen Gruß vom Leo Lugner, ich soll das unterlassen, das ist unanständig. Ja? Das können Sie ihm sagen,
gesagt,
vielleicht
das nächste Mal wird ihn die Polizei holen.
Ja, das ist auch noch besser. Ja?
Also schauen wir mal. Ja. Aber grundsätzlich ist es natürlich von einer Geschichtsvergessenheit, die tatsächlich eher traurig ist. Aber was soll man tun? Kommen wir zu einem anderen Land, wo sie ein bisschen weniger geschichtsvergessen sind, aber wo sie derzeit offenbar auch zeigen, dass sie unbedingt alles machen wollen, um Österreich ein bisschen zu kopieren, nämlich unsere liebsten Nachbarn. Die Deutschen, die ein ziemliches Debakel im ersten Wahlgang Kanzler Merz hingelegt haben. Wie kannst du dir das erklären? Und außerdem, was bedeutet das jetzt für Friedrich Merz, der im zweiten Wahlgang die ausreichenden Stimmen dann erhalten hat, der jetzt tatsächlich deutscher Kanzler ist? Aber sehr knapp
mit Unterstützung einer anderen Fraktion.
Genau, der im ersten Wahlgang ausgerutscht ist und das war einzigartig. Ja. Wie erklärst du dir das Ganze?
Na, man muss bei Friedrich Merz dazu sagen, dass er ja schon sehr lange eine sehr umstrittene Person ist, dass er eigentlich ein Lobbyist war oder ist bis zum gewissen Grund, dass er für Unternehmen wie BlackRock gearbeitet haben, das riesige Finanzkonzerne, die jetzt nicht unbedingt einen guten Ruf haben, weil sie halt schon ein paar Blasen verursacht haben und Weltwirtschaftskrisen verursacht haben. Also jetzt nicht unbedingt die Guten, für die man da arbeitet. Und das ist der Hintergrund, daher kommt Friedrich Merz. Und er ist halt auch kein besonders netter und umgänglicher Mensch, was man so hört. Er soll die Leute in der eigenen Partei wie Angestellte behandeln. er soll nicht unbedingt andere nach ihrer Meinung oder nach ihrem Rat fragen und er soll halt nicht unbedingt ein netter Mensch sein. Ich sage es jetzt mal so. Deswegen hat er auch in der eigenen Partei gehörige Probleme. Ganz abgesehen davon, dass er...
Er hat ja auch lang gebraucht, bis er überhaupt in die Position gekommen ist, muss man auch dazu sagen.
Eben, weil er halt... So wie
in den eigenen Reihen nicht beliebt
war. Genau, weil er halt einfach kein umgänglicher, netter Mensch ist. Es gibt Leute, so wie Herbert Kickl, denen geht es genauso. Die können aber aus anderen Gründen dann trotzdem in der Politik erfolgreich werden. Bei Merz, glaube ich, funktioniert das deswegen nicht, weil er ja auch im Wahlkampf den strategischen Fehler gemacht hat, sehr stark die AfD nachzuahmen. Das hatte nicht den Erfolg, dass die CDU dadurch stärker wurde, sondern ganz im Gegenteil, das hat die AfD stark gemacht. Ich als Österreicherin kann ja aus Erfahrung schon berichten, dass genau, das ist genauso wie wenn die ÖVP die FPÖ nachahmt, mit Ausnahme von Sebastian Kurz, funktioniert es nie. Es ist immer zugunsten der FPÖ. Den gleichen Fehler hat Friedrich Merz gemacht. Deswegen ist er schon ein bisschen angezählt und deswegen hat er kein gutes Standing in der eigenen Partei. Die SPD wiederum hat mit Merz natürlich noch einmal mehr ein Problem, weil er halt ein sehr wirtschaftsliberaler ist, weil er halt ein Ordoliberaler ist, weil er halt mit der Sozialdemokratie so gut wie gar nichts am Hut hat und es eigentlich keine Schnittmenge zwischen den beiden gibt. Und es haben halt nicht nur 2, 3 Stimmen gefehlt, sondern schon 20. Das heißt, es müssen ihn halt sowohl aus der eigenen Fraktion als auch von
18,
der SPD...
Aber es ging, 18 Stimmen war es, aber es ging tatsächlich um 6 Stimmen dann.
Genau, die halt tatsächlich aus der eigenen Partei gefehlt haben. Und der einzige Grund, warum es dann im zweiten Wahlgang geschafft hat, ist, weil er die Linksfraktion bezirzt hat, von der er in der Vergangenheit ja immer gesagt hat, mit den Linken arbeitet er nicht, weil die sind seiner Meinung nach ja genauso schlimm wie die AfD. Halte ich für total unbegründet und dumm, aber
sicher
so argumentiert
er das. Schlimmer als die AfD, logischerweise, aber da haben wir einen anderen Blickpunkt.
Ja,
aber eines, wo ich d'accord gehe, ist schon, dass das eine interne Geschichte war.
Und der ist
also
angezählt.
Eindeutig, ja. Der ist angezählt. Solche Dinge kommen immer von intern. Man darf nicht vergessen, da gibt es noch den Spahn mit seiner Blase innerhalb der CDU, CSU und ich glaube, das ist eindeutig eine interne Nummer gewesen. Spannend ist, dass es dann aber auch beim zweiten Wahlgang eben auch irgendwo dann angeblich zu viele Stimmen gegeben haben soll. Ich habe da nur irgendwas gehört. Aber auf jeden Fall ist er angezählt und ich sage jetzt einmal, als deutscher Bundeskanzler in Wahrheit mit so holprig in den Staat zu stolpern, ist tatsächlich eine sehr peinliche Angelegenheit in Wahrheit.
Wobei das ja durchaus auch ein Problem für Europa und auch speziell für Österreich werden könnte, weil natürlich Olaf Scholz, der bisherige deutsche Kanzler, war eine lame duck.
Ja.
Und eigentlich haben sehr viele gehofft, dass mit Friedrich Merz eben als Mann der Wirtschaft, der Wirtschaftsmotor Deutschland wieder angekurbelt wird und dass davon Europa und vor allem Österreich mit profitiert. Kann er das überhaupt noch?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, nur weil man sich Wirtschaftspartei nennt, siehe ÖVP, ist man keine gute Wirtschaftspartei. Ich meine, die ÖVP hat uns in der Wirtschaftspolitik dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Höchstes Defizit seit Jahrzehnten. Und das ist in Deutschland leider sehr ähnlich. Also ich glaube nicht, dass die Rezepte der CDU, CSU jetzt unbedingt die besten für den deutschen Wirtschaftsstandort sind. Ich glaube aber vor allem, dass es demokratiepolitisch relativ bedenklich ist, was sie jetzt machen, weil der Kurs, den sie einschlagen, und das erinnert mich halt an Österreich sehr frappierend an das, was die ÖVP halt auch in Österreich probiert hat, ist, sie ahmen zum einen sehr stark die AfD nach, womit sie die AfD nur weiter pushen und zum anderen machen sie einfach Dinge, die sehr wichtig wären für die Bevölkerung jetzt nicht. Weil auch in Deutschland ist es so, dass nicht nur in der Infrastruktur wahnsinnig viel desolat geworden ist, sondern auch im Sozialstaat. Und in Deutschland ist es halt noch mal um Welten schwieriger, einen Kindergartenplatz, einen Kitaplatz zu finden, wie bei uns in Österreich. Also die haben tatsächlich massive Probleme. Nicht nur, weil nicht einmal mehr die Bahn ordentlich fährt in Deutschland, sondern eben auch, weil sie wirklich Probleme mit schimmligen Schulen haben, mit mangelnden Kita-Plätzen, damit, dass es im Gesundheitssystem einfach auch ordentlich kracht.
Arbeitsplätze gehen verloren. Das gesamte Wirtschaftssystem. Deutschland war mal der Wirtschaftsmotor der Europäischen Union. Und das ist es aber nicht. Erst nicht mehr seit der letzten rot-grünen Regierung mit Scholz, sondern das war schon die CDU da vorne, davor mit Angela Merkel, die in Wahrheit den deutschen Wirtschaftsstandort ruiniert haben und angefangen haben zu zerstören. Da ist das ja alles in Wahrheit losgegangen.
Merkel hat Sparpolitik jetzt verantwortlich, dass es jetzt wirtschaftlich
vor dem Aus. Wenn man irgendwo in Großstädten jetzt unterwegs ist, in Deutschland steht man vor leeren Einkaufszentren, man sieht überall Leerstand. Das sind übrigens Dinge, die uns auch in Österreich drohen werden. Wenn ich heute mit über die Marilferstraße spaziere, natürlich haben wir auf der Marilferstraße, auf der inneren Marilferstraße, einen ganzen Häuserblock mit Leerstand. Wir haben Leerstand auf der Marilferstraße, das glaubt man mittlerweile gar nicht. Weit über 11%. Das ist für eine innerstädtische Geschäftslage.
Ich weiß, es muss immer um Wien gehen, aber Österreich besteht nicht nur aus Wien und woanders sind die Leerstände noch viel schlimmer.
Aber wir haben es in Österreich genauso, wenn wir nach Leoben gehen oder irgendwo anders, dass wir uns in Österreich anschauen.
Sogar in Salzburg, wo wirklich viel Geld im Umlauf ist,
gibt es wirklich viele Probleme. Und wir haben ein massives Wirtschaftsproblem in Europa, in Deutschland und in Österreich. Und natürlich die österreichische Wirtschaft ist bis zu diesem Grad abhängig von der deutschen Wirtschaft.
Zum hohen Grad, gerade
die Automobilindustrie. Wir haben in Österreich viele Werke von MAN, wo Fahrzeuge entgefertigt werden. Das sind alles massive Probleme. Automobilindustrie, BMW lässt Steyr. BMW werden teilweise in Österreich produziert, es werden auch Mercedes teilweise in Österreich produziert. Und dieser gesamte Zusammenbruch des deutschen Automobilkonzerne ist natürlich für Österreich genauso eine Hiobsbotschaft.
Und das ist das eine Problem, und da muss man schon Merkel auch Kritik, muss sie sich gefallen lassen. Ich meine, ich finde Merkel, wenn es um gesellschaftspolitische Dinge geht, war sie durchaus eine würdige Kanzlerin. Aber so Aktionen wie die Abwrackprämie und so, das war nicht unbedingt besonders klug, muss man dazu sagen. Das hat der deutschen Autoindustrie auch nicht so geholfen, wie man sich es gewünscht hätte. Aber es ist auch für die europäische Demokratie ein Problem, weil Deutschland immer ein stabilisierender Faktor war. Und wenn Deutschland jetzt instabil wird, dann wird ganz Europa instabil.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir darüber weiter, wie instabil Deutschland werden könnte. Und ich glaube, wir kommen dann zu einem Thema, wo die zwei sehr kontroversiell diskutieren könnten, nämlich die Rolle der AfD in dem Ganzen, der deutsche Verfassungsschutz, der die AfD mittlerweile als gesichert rechtsextrem bezeichnet hat. Was das alles bedeutet, wie klug das alles ist, gleich nach der Werbepause. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mena und Leo Lugner. Hallo noch einmal. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Thema, das hier am Tisch für sehr unterschiedliche Meinungen sorgen könnte. Ich fange mit dir an, Veronika. Ja. Es gibt diesen Verfassungsschutzbericht, 1100 Seiten, aus meiner Sicht sehr ungeschickt an die Öffentlichkeit gekommen, nämlich nur mit drei Beispielen. Der besagt gesichert rechtsextrem über die AfD. Die AfD hat jetzt sämtliche rechtliche Schritte in Anspruch genommen, um das zu bekämpfen. Im Moment ist das Ganze jetzt einmal auf Eis gelegt worden. Ein Richter muss entscheiden, aber der deutsche Verfassungsschutz bleibt dabei. Aus deren Sicht ist die AfD eine rechtsextreme Partei. Wie klug ist das aus deiner Sicht, das jetzt so zu einer Fahnenfrage zu machen?
Naja, ich finde, da stellt sich nicht die Frage danach, wie, ob das jetzt strategisch klug ist oder nicht klug ist. Der Verfassungsschutz hat eine ganz klare Aufgabe, nämlich verfassungsfeindliche Aktivitäten zu beobachten und zu monitoren. Und anders als in Österreich wird halt in Deutschland sehr wohl auch untersucht, ob Parteien sich gegebenenfalls verfassungsfeindlich verhalten. Deswegen wurde in Deutschland ja zum Beispiel auch die NPD verboten. Das ist durchaus sinnvoll und das ist auch wichtig. Oder eine andere.
Hat sich aufgelöst.
Eine andere
Partei wurde verboten. Es gab ein NPD-Vorgängerverfahren, aber da ist leider sehr viel schiefgegangen.
Irgendeine kleinere, sehr rechte Partei wurde jedenfalls auch schon mal verboten in Deutschland. Ja. Und das ist was, das finde ich legitim und das finde ich wichtig. Und die Kriterien, wie so etwas beurteilt wird, erfolgen aus einem wissenschaftlichen Gesichtspunkt heraus und nicht aus einem strategischen. Und da sagt man, das eine ist quasi so völkisches Denken, also ein Denken, das Menschen in Rassen einteilt, ein Denken, das sich am Nationalsozialismus orientiert und ein Denken, das andere Menschen bewusst, massiv und stark abwertet, sodass es eine volksverhetzende Wirkung hat. Dass ich also zum Beispiel gezielt eine Bevölkerungsgruppe verächtlich mache. Das sind so die Kriterien, die da herangezogen werden, nach denen quasi beurteilt wird, ist das im Verfassungsrahmen oder ist das verfassungsfeindlich? Und bei der AfD haben sie das extrem genau gemacht und ich glaube, die haben sich das sehr, sehr gut überlegt und die haben über 3 Jahre Belege gesammelt. Diese 1100 Seiten sind zustande gekommen, weil sie so unfassbar viele Belege gesammelt haben. Das sind zum einen Postings, Wahlwerbung, aber auch öffentliche Aussagen von Spitzenpolitikern aus der AfD, Leuten wie Björn Höcke und Co. Und jetzt muss man dazu sagen, Björn Höcke wurde ja auch schon verurteilt, weil er immer wieder Dinge gesagt hat, wie, die möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber wo man halt klar weiß, dass es Nazi-Sprech.
Ich wollte gerade sagen,
das ist ein Vokabular, das wiederhole ich jetzt gar nicht, aber wo man einfach weiß, dass es Nazi-Sprech und das soll man nicht nachplappern.
Das müsste man in dem Fall nicht.
Und jemand wie Björn Höcke, der Geschichtslehrer war, dem kann man durchaus zutrauen, dass er weiß.
Als Geschichtslehrer weiß
das schon. Ist ihm nicht passiert. Er hat behauptet, es wäre ihm passiert, aber wenn jemand Geschichte unterrichtet, dann kann der nicht sagen, ups, ich habe diesen Nazi-Sprech aus Versehen verwendet, deswegen wurde er auch verurteilt. Also wir reden da jetzt von keinen Kleinigkeiten. Und in diesem Bericht wurden 17 Seiten geleakt und in diesen 17 Seiten steht halt zusammengefasst, es geht de facto um 3 Punkte, die problematisch sind.
Das eine mittlerweile ist, 17 Seiten, ganz am Anfang waren nur 3
noch,
Beispiele.
Genau. Jetzt sind 17 Seiten, die Stand jetzt gerade öffentlich sind. Und da wird halt zum einen kritisiert, dass die AfD bewusst gewisse Menschengruppen verächtlich behandelt, schlecht macht, so Sachen macht wie abschieben statt weiß nicht was, also wo es halt auch um so Wahlkampfslogan geht, wo man Plakate druckt mit Flugzeugen drauf und irgendwie sagt so, bye-bye, guten Heimflug und diese Geschichten. Wo es zum anderen aber auch darum geht, dass alle anderen Parteien nicht Systemparteien genannt werden, sondern dass quasi gesagt wird, alle anderen Parteien werden aus den USA gesteuert, sind Vasallen der USA, wo die Souveränität des deutschen Staates in Frage gestellt wird und damit die deutsche
USA
Demokratie.
Die USA sind die Räter der deutschen Demokratie jetzt letztendlich, weil die USA und heute angekündigt haben, die Nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit Deutschland aufzukündigen.
Und wo halt auch wirklich massiv fremdenfeindliche Äußerungen dabei
sind. Jetzt bist du aber mit deinem ganzen Redeschwall am Unsinn.
Ich sage nur, da geht es nicht um Strategie, ob das gescheit ist, dass die das so gemacht haben. Ich will nur erklären, warum haben sie das gemacht und warum ist
es ist
in Ordnung,
kein, es ist
dass
kein Verfassungsschutz, sondern ein Regierungsschutz, der hier offensichtlich die deutsche Verfassung bekämpft. Genauso wie du das jetzt hier alles argumentierst, könnten wir als rechte Politiker, wenn wir an die Macht kommen, und ich sage jetzt, wir würden das nicht tun, das möchte ich mal ganz gleich sagen, aber man kann natürlich immer wissenschaftlich argumentieren und man könnte wissenschaftlich argumentieren, warum eine sozialdemokratische Partei, warum eine grüne Partei, warum eine Linkspartei der Demokratie möglicherweise schadet. Das kann man als Regierungsschutz immer machen, um dann eine derartige Oppositionspartei zu verbieten.
Da geht es um Demokratie schädlich.
Es geht um Demokratie widrig.
Es ist gegen die demokratischen Grundwerte, dass du dich da nicht genierst,
diesen ganzen Unsinn von dir zu geben. Ich sag dir, Deutschland hat mit diesen Schritten, die hier machen, die demokratiefeindlich sind, fertig. Und die Linken öffnen hier gerade eine Büchse der Pandora, wo die Demokratie letztendlich kaputt gemacht wird, weil man Oppositionskräfte verbieten möchte. Ich verstehe.
Das ist ja der nächste Schritt.
Ich möchte zum Verbotsverband der NPD kommen wir auch gleich noch.
Aber
es geht darum, dass zum Beispiel dann Lehrer, die AfD-Mitglieder sind, nicht mehr Lehrer sein dürfen. Das würde mit diesem Gutachten möglicherweise, oder versucht man mit diesem Gutachten möglich zu machen, dass Polizisten, Soldaten dann auch nicht mehr ihren
Dienst versehen
können.
Aber das wird ja alles von Richtern und Richterinnen entschieden.
Von Richtern und Richterinnen entschieden, die in Deutschland Vergewaltiger freilassen, aber politische Verfahren führen mit einer äußersten Brutalität, sage ich, die seinesgleichen sucht.
Jetzt stellen Sie den Rechtsstaat in Frage.
Die deutsche Demokratie ist tatsächlich auf der Kippe und dieses neuerliche politische Urteil des Regierungsschutzes in Deutschland ist ein weiterer Indiz dafür, dass in Deutschland die Demokratie an der Kippe steht und schwer gefährdet ist.
Eine Kraut- und Rüben-Diskussion, wenn wir
nein,
so weitermachen. Was ist dieser Bericht und wo ist welche Instanz zuständig?
Jetzt sind wir beim Bericht.
Der Bericht ist keine richterliche Instanz, das
sondern genau, auf politischen Zuruf der Frau Nancy Faeser, die ganz klare Nähe zum Linksextremismus hat. Und genauso könnte man über Nancy Faeser ein tausendseitiges wissenschaftliches Pamphlet schreiben, wo man sagt, sie ist nicht geeignet als Ministerin, vor allem nicht als Innenministerin. Auch das könnte man, jetzt ist sie Gott sei Dank eh weg, aber sie hat das letztendlich zu verantworten. Und genauso könnte man das genauso machen.
Nein,
ich sage, es ist brandgefährlich. Nein, ja, ganz konkrete Aussagen, die einem gefallen oder nicht gefallen. Eine Demokratie hat verschiedene Standpunkte auszuhalten. Und das, was hier die linke Seite macht und versucht, Rechten den demokratischen Boden wegzunehmen, das ist das Ende des Rechtsstaates und das Ende der Demokratie. Genauso ist es, Veronika.
Muss eine Demokratie nationalsozialistischen Sprech aushalten?
Wiederbetätigung nein. Dass jemand vielleicht einmal was Falsches sagt, und das kann man jetzt bei Björn Höcke, er hat gesagt, er hat es nicht gewusst. Und es war, ja, es also kann auch ein Geschichtslehrer. Es kann auch ein Geschichtslehrer. Ich kannte den Ausdruck, also diesen Ausdruck,
ja,
ich kannte das nicht, aber ich bin geschichtlich sehr versiert und kannte das auch nicht. Und war auch verwundert, dass diese Aussage einmal irgendwo von Nazis verwendet wurde.
Also seit kurzem wird ja zum Beispiel von der FPÖ auch, beginnend mit Herbert Kickl, der Begriff Umvolkung verwendet. Der war ja in Österreich lange, finde ich gut, tabu. Das hat man in Österreich
selbst,
lange nicht gesagt.
Selbst in der Heider FPÖ.
Genau, weil es halt
Nazi-Sprech
ist. Man muss aber schon erklären, genau. was die Umvolkung in der NS...
verwendet die
NS-Verbrecher haben umgefolgt, indem sie Bevölkerungsgruppen in slawischen Ländern abgesiedelt haben, um dort Deutsche anzusiedeln. Das war die Umvolkung etwas Negatives. Man hat Landraub unter brutalen Bedingungen vertrieben. Genau. Und das erkläre ich ja gerade.
Das ist natürlich,
wenn man
Umvolkung war ein politischer Propagandakampf. Und wurde verwendet,
genau
das, was irgendwelche Leute umgesiedelt haben.
Um das zu tun.
Adolf Hitler hat schon in Mein Kampf, da war er noch nicht einmal in der Regierung, da konnte er noch gar niemanden umsiedeln. Da hat er schon von der Umvolkung als sein großes Ziel geschrieben, weil sein Ziel ja war, die reine deutsche Rasse alleine in Deutschland leben zu lassen.
Und
die Juden und alle anderen umzufolgen.
Und die FPÖ kritisiert den Bevölkerungsaustausch. Noch einmal, die FPÖ kritisiert den Bevölkerungsaustausch, der hier in Österreich stattfindet, indem man Syrien und Afghanistan einladet, um die Österreicher zu verdrängen.
Aber dieser
wir verwenden hier ganz klar Kritik am Bevölkerungsaustausch, der hier in Österreich stattfindet.
Und da muss ich mich am Vokabular von Adolf Hitler bedienen.
Du findest das dummer nicht und du findest das leibend offensichtlich,
das ist eine Tatsache, dass Syrer
und Afghanen in Österreich kriminell werden.
Außer
und die heimische
Adolf
Bevölkerung
hat Umvolkung
vertreiben.
Niemand verwendet.
Komm, mit deiner Nazi-Keule kannst du dich maximal selber erschlagen.
Das ist eine Tatsache. Das ist ein Begriff, den hat Adolf Hitler erfunden. Das war ein Propagandabegriff damals.
So wie
Remigration ein Propagandabegriff
Man könnte auch Begriffe verwenden,
die nicht von Adolf Hitler. Das ist ein Begriff, der wurde von einem Vordenker gesagt.
Es findet aber statt, natürlich. Aber man könnte zum Beispiel auch sagen, wir befürchten, dass wir verdrängt werden, weil
ja,
so viele... Ja, aber warum verwendest
ich
du nicht
das ja
diesen
genauso.
Begriff?
Nein, du sagst Umvolkung seit Neuestem. Und ich frage mich, warum macht man das? Du bist hier im Studio gesessen und hast von Umvolkung geredet. Und das ist ja strategisch. Einmal fängt der Kickl damit an, dann plappern es alle anderen nach. Also die FPÖ hat ja offensichtlich eine Strategie,
also wenn ich das gesagt habe, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dann habe ich es gesagt, um es zu kritisieren.
Nein, du hast gesagt, es ist legitim, das Wort zu verwenden.
Nein, ich habe selbstverständlich, wenn dieses Wort verwendet, um es zu kritisieren, dass Bevölkerungsgruppen ausgetauscht werden. Ja, und das wird man auch kritisieren dürfen, bitte, Veronika. Oder findest du das toll, dass man in Österreich Siedlungsgebiet, natürlich, wir schaffen hier Siedlungsgebiete in Österreich für Syrien und Afghanistan.
Wer wird in Österreich wegdeportiert, damit, also du Nein, tust wird, so, als ob in Österreich die autochthone Bevölkerung
die wird
weggeschoben werden würde, nach China geschickt werden oder sowas. Und dafür holen wir uns irgendwelche
Aber wenigstens
Afghanen
erkennst
rein,
du, dass es eine autochthone Blödsinn. Bevölkerungsgruppe gibt. Wenigstens erkennst du das. Da bist du aber schon im völkischen Gedanken unterwegs. Da musst du aufpassen, Veronika.
Nein, völkisches Gedankengut ist ganz was anderes. Und völkisches Gedankengut ist auch wiederum ganz klar definiert. Also völkisches Gedankengut unterstellt, dass es so wie bei Hunden oder Katzen gewisse Rassen, gewisse Völker gibt und die dürfen sich biologisch nicht vermischen und so weiter. Das ist ganz was anderes. Das ist nicht das, was ich behauptet habe.
Das ist unterschiedliche Kulturen.
Autochthone Bevölkerung, würde ich jetzt halt sagen, Leute, die halt seit mehreren Generationen hier sind.
Sicher gibt es unterschiedliche Kulturen, es gibt auch unterschiedliche Nationen.
Es gibt auch unterschiedliche Ethnien, aber es gibt keine Rassen, weil alle Menschen das gleiche Genom
haben. Aber Ethnien gibt es, ja.
Aber es gibt unterschiedliche Ethnien. Es gibt nur etwas, was hoffentlich Common Sense ist in diesem Raum. Es gibt kein minderwertiges und kein
überwertiges
Leben.
Überhaupt nicht. Alle Leben sind gleichwertig, aber ich trete ein, um das österreichische Leben natürlich und die österreichische Kultur zu schützen.
Das ist die Kultur, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt genug Brauchtumsvereine, die die österreichische Kultur erhalten wollen. Aber ihr redet ja nicht von der österreichischen Kultur, sondern ihr redet davon, dass Menschen angeblich ausgetauscht werden. Und damit unterstellt sie natürlich sowas wie, dass es da DNA-Unterschiede
gibt. Nein, Gebiete. Jetzt tust du schon wieder irgendwas hineininterpretieren, was so niemand gesagt hat.
Menschen kann man nicht austauschen, weil wir alle die gleichen Gene haben.
Ich kann natürlich Afghanen und Araber hier ansiedeln, in der Hoffnung, dass die österreichische Bevölkerung sich nicht dementsprechend vermehrt.
Und du glaubst, wer siedelt, hier mit uns, Afghanen, wer siedelt in Österreich jetzt mit Absicht irgendwelche Afghanen an, um die österreichische
linke Politiker, der die Grenzen öffnet, tut das. Natürlich indirekt, aber er tut das, selbstverständlich.
Das ist wirklich, das ist so eine krude Darstellung der Welt.
Das ist ein Faktum. Natürlich, gehen wir in den 10. Bezirk, schauen uns an, was da los ist. Gehen wir an die neuralgischen Punkte in Wien. Du wirst Wien nicht mehr wiedererkennen. Es ist nicht das Wien, was ich erlebt habe als Kind.
Gut, das ist jetzt
wir waren bei der Verwendung von Nazi-Vokabular.
Es ist eine andere Debatte. Ich wollte eigentlich
nein, jeder lehnt den Nationalsozialismus.
Und Volkung wird halt ganz klar im deutschen Verfassungsbericht
ein schreckliches Terrorregime, was abzulehnen ist. So, und das ist das Schlusswort. Und mehr muss man dazu nicht sagen. Die Nazis waren fürchterlich. Punkt. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns einig sind. Aber jetzt versuchen wir die ganze Zeit, irgendwo jemanden NS-Sprache zu unterstellen.
Aber wenn wir uns einig sind, dass die Nazis furchtbar waren, warum plappert man ihnen dann ihre Parolen nach? Das ist halt das, was ich nicht verstehe.
So, danke Veronika Born-Mehner, danke Leo Lugner, Ihnen danke ich fürs Zuschauen und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.